Ja, lasst uns heute gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen und lesen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13. Und ich lese uns noch einmal, so wie auch das letzte Mal, das ganze Kapitel. Wir haben das letzte Mal, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, über das Thema Sünde in der Gemeinde nachgedacht und gesehen, dass in diesem Kapitel sehr viel von der Gemeindedisziplin, von dem Umgang mit Sünde in der Gemeinde gesprochen wird. Aber ich möchte den Korintherbrief nicht mit der Sünde in der Gemeinde schließen, sondern mit einem anderen Vers, und der hier sehr zentral ist, nämlich der Vers 5. Und ich möchte aber auf Grundlagen des Kontextes uns nochmal den ganzen Abschnitt lesen. Das ist die Seite 1309 in unserer Gemeindebibel in der Schlachter 2000 Übersetzung. Lasst uns lesen, das ist das Wort Gottes. Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier- und Dreierzeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben, und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Entschuldigung. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte sein. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn du ein falsches Verständnis vom Evangelium hast, so kann es dich in eine Lage bringen, in der ich einmal war. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, aber an bestimmte Ereignisse sehr genau, als ich 9 Jahre alt war. Ich saß eines Tages mit meinem Cousin im Wohnzimmer und wir schauten auf ein Foto. Auf dem Foto waren bekannte Gesichter, ich glaube unsere Familien abgebildet, wo wir auch selber drauf waren. Und dieser Cousin, er sagt mir: Wir alle werden einmal im Himmel sein. Und ich habe versucht, ein gequältes Lächeln noch aus mir herauszubringen und habe gesagt: Ja, sicher. Aber in dieser Zeit wusste ich für mich selbst zu 100%, dass ich nicht im Himmel sein werde. In dieser Zeit hatte ich immer wieder Albträume von der Wiederkunft Christi, dass plötzlich Christus kommt und ich alleine da bleibe. Und deswegen wachte ich auf in Schrecken, in Angst und rannte zu meinen Eltern und habe ihnen das erzählt. Und sie haben auf mich eingeredet und mir versucht, das Gegenteil zu sagen, aber ich habe das nicht geglaubt. Wie gesagt, der Grund, wahrscheinlich war es ein falsches Verständnis. Wahrscheinlich wurde mir irgendwann mal Angst gemacht, dass wenn ich dies und jenes tue, ich nicht in den Himmel komme. Und genau das habe ich getan und war dann in dieser Angst. Wir alle stellen uns und jeder Christ Fragen über die Errettung, über die Sicherheit der Errettung. Man nennt es in der Bibel oder in der Theologie Heilsgewissheit. Das heißt, bin ich mir sicher, dass ich wirklich errettet bin? Bin ich wirklich ein Christ, ein echter Gläubiger an Jesus Christus? Ist Christus wirklich in mein Leben gekommen? Komme ich in den Himmel, wenn ich sterbe? Vielleicht sagst du, wenn Christus in mir wäre, dann wäre ich ein besserer Beter. Würde ich dann nicht in jeder Hinsicht gehorsamer sein? Würde ich nicht mehr von seiner Liebe erzählen? Und würde ich nicht mehr seine Gegenwart spüren? Vielleicht bin ich ja doch kein Christ. Vielleicht ist mein Glaube an ihn nicht echt. Vielleicht mache ich mir nur etwas vor. Und ein anderer mag vielleicht sagen, wenn du wüsstest, mit was ich zu kämpfen habe, würdest auch du an meiner Rettung zweifeln. Fragen wie diese können echte Christen quälen und haben es auch oft getan. Und wahrscheinlich sind Fragen wie diese in der Vergangenheit gewesen, die du dir oft gestellt hast, wo du dir Sorgen gemacht hast über deine Errettung. Und einige von euch werden heute mit diesen Fragen beunruhigt. Wir können aber die Notwendigkeit dieser Selbstprüfung nicht leugnen, denn sie kommt aus der Bibel. Wir haben es heute in unserem Text gelesen und ich möchte nochmal den Vers 5 lesen. Paulus sagt, und das ist das Wort Gottes, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Und genau so habe ich auch das Thema genannt. Wie kann ich sicher sein, dass ich ein Christ bin? Wir werden heute insbesondere über diesen Vers nachdenken und wie gesagt damit auch den Korintherbrief schließen. Und ich hoffe, dass es eine ermutigende Predigt wird für jeden, der hier zweifelt. Wir müssen der Bibel folgen, wenn sie uns zu solcher Aufforderung führt, auch wenn es in bestimmten Weisen unser Leben kompliziert macht. Auch wenn es für einige schwierig wird, sich zu prüfen, ohne in ein Ungleichgewicht abzudriften. Und sicherlich ist es wichtig, wenn wir die Bibel zusammennehmen, es ist wichtig, sich seiner Errettung gewiss zu sein. Es ist wichtig, sicher zu sein, dass wir als Kinder Gottes errettet sind. Das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass unsere Errettung und die Überzeugung unserer Errettung auf einer soliden Grundlage, auf einer biblischen Lehre beruht. Aber oft wird diese Lehre von der Errettung oder die Gewissheit von der Errettung oft missverstanden. Und zwar sehr oft aus zwei Gründen. Erstens führt die Frage der Selbstprüfung zu Zweifeln und zu geistlicher Beunruhigung, einfach weil manche Menschen vom Typ her Zweifler sind. So wie der Thomas. Bestimmte Menschen neigen mehr als andere zu zweifeln. Sie neigen mehr dazu, mangelndes Vertrauen zu haben. Es sind besonders vielleicht auch solche Menschen, die das Leben im Griff haben, die versuchen, überall eine Kontrolle zu haben. Und natürlich, in Sachen der Rettung, können wir als Menschen die Rettung und auch die Sicherheit nicht kontrollieren. Und Menschen, die sehr gerne Dinge im Leben kontrollieren, sie hadern hier sehr viel und sehr oft mit der Heilsgewissheit. Manche Menschen, sie denken auch das Schlimmste über sich selbst. Sie sind einfach analytisch veranlagt und es fällt ihnen sehr schwer aufzuhören, zu denken und sich irgendwie Gedanken darüber zu machen. Sie analysieren ständig, sie berechnen, sie fragen nach, sie hören nicht auf nachzufragen oder alles in Zweifeln zu ziehen. Und das Ergebnis ist, dass oft echte Christen, echte gläubige Menschen, in denen Christus ganz sicher gegenwärtig ist, sich nie sicher sein können, ob sie errettet sind oder nicht. Sie machen sich ständig Sorgen und verbringen damit einen großen Teil ihres Lebens und verschwenden eben geistliche Energie dafür und gehen immer wieder den gleichen Weg. Einmal saßen ein Astronom, ein Physiker und ein Mathematiker in einem Zug. Es war in Schottland gewesen, wo sie zusammen Urlaub machten. Und als sie aus dem Zugfenster blickten, sahen sie ein schwarzes Schaf auf dem Feld stehen. Wie interessant, bemerkte der Astronom, alle schottischen Schafe sind schwarz. Darauf antwortete der Physiker, nein, nein, einige schottischen Schafe sind schwarz. Darauf verdreht der Mathematiker seine Augen und sagt, nein, in Schottland gibt es mindestens ein Feld, das mindestens ein Schaf enthält, von dem mindestens eine Seite schwarz ist. Und so ist es oft mit uns Christen, wenn wir über die Frage der Heilsgewissheit nachdenken. Einige sind unter uns Mathematiker. Sie haben diesen Geist dieses Denkers und sie pochen immer wieder auf Beweise und haben große Schwierigkeiten, mit sich selbst zufrieden zu sein oder in Christus zufrieden zu sein, muss man biblisch sagen. Wenn wir aber auch in die Kirchengeschichte schauen, so sehen wir, dass viele Menschen, auch namhafte Christen darunter, sich auch darüber Gedanken gemacht haben und nicht nur Gedanken, sondern Sorgen. Wir lesen von Jonathan Edwards, dass er eine Zeit des Zweifels durchlebte, ob er wirklich ein echter Christ gewesen ist. Wir lesen von John Bunyan, wir haben das auch letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag gehört, der während einem großen Teil seines christlichen Lebens mit lähmenden Zweifel an seine eigene Erlösung kämpfte. Und John Bunyan, er hatte sogar eine Zeit, wo er sich sicher war, die unvergebbare Sünde begangen zu haben. Und wenn wir solche Menschen anschauen, die sehr stark im Wort waren, durch die Gott mächtig gewirkt hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass dies wirklich ein Kampf ist. Die Heilsgewissheit zu bekommen ist für manche Menschen und auch einige Christen, viele Christen vielleicht, ein Kampf immer wieder. Es ist nicht einfach nur ein Mangel an Verständnis, sondern hat etwas in gewisser Weise mit der Person zu tun. Aber es gibt noch ein zweites Problem, auf das Christen häufig stoßen, wenn sie hier in Paulus, Kapitel 13, Vers 5 lesen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Sie verwechseln die Prüfung ihres Glaubens mit der Prüfung ihrer Heiligung. In dem Vers heißt es hier, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und wenn Menschen hier die Prüfung des Glaubens mit der Prüfung der Heiligung verwechseln, und man muss es vorsichtig sagen, dass natürlich die Heiligung mit dem Glauben sehr viel zu tun hat. Aber sie können dann auch zu zweifelnden Gedanken über ihre Rettung kommen. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, was unsere Heiligung betrifft, zu prüfen. Unseren Weg zu überdenken. Wir sollen uns nicht mit dem zufrieden geben, wie wir jetzt leben vor Christus. Welches geistliches Leben wir heute führen. Wir dürfen uns nicht mit den Früchten des Heiligen Geistes, die er in uns immer wieder hervorbringt, zufrieden geben und stehen bleiben. Sei es, wenn es uns an Liebe mangelt oder an Freude oder an Frieden oder an Ähnlichem. In der Bibel werden wir immer wieder dafür getadelt, dass wir zu lasch leben, dass wir Dinge, die im geistlichen Bereich sind, versäumen, dass wir nicht die volle Waffenrüstung Gottes anziehen und dass wir nicht immer den guten Kampf des Glaubens leben. Wir sollen auf unseren Weg als Christen achten, aber es ist etwas ganz anderes, die Treue, die Reife und den Fortschritt unseres christlichen Lebens zu prüfen, als zu prüfen, ob man überhaupt ein Christ ist oder nicht. Dennoch scheinen viele Christen zu denken, dass die Frage der Rettung mit der Frage der Heiligung identisch ist. Wann immer sich Christen Gedanken gemacht haben über diese Heilsgewissheit, werden sie Menschen finden im Glauben, von denen man von der Seite aus sagen kann, es können nur Kinder Gottes sein, die aber kämpfen um die Heilsgewissheit. Es ist auch nicht verwunderlich, dass niemand tiefer über die Gewissheit der Rettung nachgedacht hat als die Puritaner im 17. Jahrhundert. Sie lebten in einer Zeit des großen geistlichen Fortschrittes, in der viele zum Glauben gekommen sind. Und in dieser Zeit herrschte eine tiefe Frömmigkeit, Menschen. Es war eine Zeit, in der sich die Menschen Sorgen um ihren Zustand machten, in der sie sich sicher sein wollten, dass sie zu Christus gehörten. Und wenn man Himmel und Hölle ernst nimmt, dann ist es eine ernste Frage. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und es wird plötzlich nichts wichtiger, als seinen Frieden mit Gott zu wissen. Und einer dieser puritanischen Pastoren namens William Gurnell, er schrieb in seinem Klassiker »Der Christ in vollkommener Liebe«, möchte ich hier zitieren, er sagte, »Viele Christen besitzen die Gewissheit, ohne es zu wissen, so wie es möglich ist, dass ein Mann im Haus herumläuft und seinen Hut sucht, obwohl er ihn die ganze Zeit auf dem Kopf hat.« Wenn wir in unseren Text schauen und lass uns nochmal kurz, auch wenn wir vielleicht das eine oder das andere vergessen haben, über den zweiten Korintherbrief, und ich möchte hier nur einige Verse herausnehmen, um uns an sie zu erinnern. Was dachte denn Paulus von den korinthischen Christen? Denn es war nicht einfach eine Frage, an der Paulus zweifelte. Paulus schreibt und macht deutlich im ganzen Korintherbrief, dass er davon ausgeht, dass diese Menschen die Prüfung bestehen werden. Wenn wir über Kapitel 1 nachdenken, im Vers 7 sagt er, und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch im Trost. Einige Verse weiter, im Vers 24, im gleichen Kapitel, im Kapitel 1 lesen wir, denn ihr steht fest im Glauben. Das spricht Paulus in Bezug auf die Korinther. In Kapitel 3, Verse 3 und 4 lesen wir, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. In Kapitel 6, Vers 13 lesen wir auch, Paulus sagt, ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Kapitel 7, Vers 11, ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Auch wenn wir unseren Text anschauen, wenn wir nochmal darüber nachdenken, worüber spricht Paulus hier in den letzten Kapiteln. In Kapitel 10 fängt er an, sein Apostelamt zu verteidigen. Die Korinther haben ihn herausgefordert, dass er sich sogar rühmt, in Anführungszeichen. Natürlich ist Paulus einer, der am meisten die Ehre Gottes, das lesen wir, wenn wir Römer lesen oder auch andere Briefe im Neuen Testament, betont hat. Er wollte nicht einen Ruhm für sich selbst haben. Er suchte nur den Ruhm in Christus. Und trotzdem haben sie ihn hier herausgefordert und ihm gesagt, beweise uns, dass du ein Apostel bist, dass Gott dich gesandt hat. Und Paulus dreht es um und sagt, schaut euch an. Ihr seid doch der lebendige Beweis, dass ich ein Apostel Gottes bin. Weil so wie der Glaube an das Evangelium, an Jesus Christus in den Korinthern gewirkt hat, die durch die Predigten von Apostel Paulus zum Glauben gekommen sind, wird ganz deutlich bewiesen und gezeigt, dass Paulus jemand war, den Gott direkt gesandt hat. Und auch hier im Vers 3 lesen wir, weil ihr einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Und in Vers 6 lesen wir, ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Wie werden sie das erkennen? Ja, indem sie sich selbst anschauen, dass sie im Glauben sind. Und ihr Glaube ist der Beweis, dass Paulus ein echter Apostel Christi ist. Sie werden den Beweis für die apostolische Autorität des Paulus in ihrer eigenen rettenden Beziehung zu Christus finden. Denn Paulus war es, der sie in dieser Beziehung geführt hat. Deshalb hat er sich in den letzten Kapiteln auch so selbstbewusst gerühmt, wie gesagt. Er weiß, dass seine Bekehrten in Korinth der Beweis für sein Apostelamt sein werden. Und gerade deshalb bittet er sie, sich zu prüfen. Natürlich, jeder Mensch, der sich prüft, der sich auf der Grundlage der Schrift beurteilt, wird hier und dort Dinge in seinem Leben sehen, die noch nicht Christusähnlich sind. Dass noch nicht alle Stellen seines Herzens von Christus überflutet sind. Und natürlich sieht er, dass er immer noch an diesen und jenen Dingen Mangel leidet. Dass er noch hier in Geduld wachsen muss. dass er hier noch in Demut wachsen muss, dass er noch hier in Friedfertigkeit wachsen muss, weil er immer wieder streitet. Und so lesen wir auch bei den Korinthern, es waren nicht Menschen, die nichts Falsches gemacht haben. Im Gegenteil, besonders sie werden immer wieder in dem Brief von Paulus zurechtgewiesen. Einige haben sich weiterhin in der Gemeinde sexuell daneben benommen, wie wir am Ende von Kapitel 12 gelesen haben. Einige haben den Irrlehrern und einem anderen Evangelium Gehör geschenkt, wie wir in den letzten Kapiteln gesehen haben. Aber Paulus kennt diese Menschen und Titus, von ihm spricht er auch, hat es bestätigt. Er hat gesehen, wie er sie ermutigt hat, im christlichen Leben zu sein. Und auch hier in unserem Text, schaut mal, Vers 11, Paulus sagt, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Woran werden sie erkennen, dass sie bestanden haben? Wie bestehen die Christen die Prüfung, ob sie im Glauben sind? Weil sie das Evangelium des Paulus von der Erlösung in Christus wirklich angenommen haben. Die große Frage, sagt Paulus, ist, ob Christus in euch ist. Wir haben das heute schon in der Schriftlesung gelesen. Und ich möchte es hier auch im Vers 5 nochmal lesen. Paulus sagt, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Die Hauptsache bei der Beurteilung, ob wir Christen sind, besteht darin, auf Christus zu schauen, auf ihn zu zählen. Damit du dir sicher sein kannst, dass deine Sünden vergeben sind und dass du Frieden mit Gott hast, musst du auf Christus schauen. Wenn du auf dich schaust, wirst du niemals die Sicherheit haben. Und wenn du nur auf Christus schaust, werden viele andere Dinge folgen. Wir haben es in dem Bild von dem Weinstock gesehen. Nur der an Christus bleibt, dann wird die Frucht kommen. Und Christus wird seinen Charakter in dir formen. Er wird deinen Charakter seinem ähnlich machen. Aber die Grundlage ist, dass du auf Christus schaust und in ihm bleibst. Und wir werden noch dazu kommen, was es bedeutet praktisch. Christus ist der Sohn Gottes. Und es ist allein der Glaube an ihn, mit dem wir verbunden sind. Dass Christus für Sünder gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommt, um die Welt zu richten. Dass diejenigen, die ihm vertrauen, das Leben und das Leben in Ewigkeit haben werden. Dass du selbst Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser bekennst, weil du all das weißt, dass es wahr ist. In dieser Überzeugung, im Geist und im Herzen, findet man sich selbst und weiß sich als Christ. Andere Dinge mögen helfen, ihre Beweise hinzuzufügen, aber die Gewissheit beginnt mit Christus und sie endet auch mit Christus. Und das ist etwas, was wir sehr hervorheben müssen auf der Grundlage dessen, was Paulus hier sagt. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Als Kind liebte ich ein Gedicht, das von einer alten Frau namens Tante Valja handelt, die ihre Brille verlegt hat. Und ich habe es übersetzt, aber es ist nicht, also es reimt sich nicht, aber der Gedanke kommt doch sehr deutlich herüber. Ich möchte es dir zitieren. Was ist denn mit Tante Valja los? Ihre Brille ist weg. Die arme alte Frau suchte hinter ihrem Kissen, unter der Matratze, unter der Bettdecke. Sie suchte in den Eimern, in der Wanne, in den Stiefeln, in den Hausschuhen. Sie stellte das ganze Haus auf den Kopf. Sie wurde müde vom Suchen, saß und ruhte sich aus, seufzte und murrte und ging wieder von neuem auf die Suche. Sie suchte wieder unter dem Kopfkissen. Sie suchte wieder hinter dem Bett. Sie zündete eine Kerze in der Küche an. Sie ging mit der Kerze zum Herd. Sie suchte die Speisekammer und durchsuchte sie. Alles war umsonst. Alles war vergebens. Die Brille von Tante Valja war einfach weg. Offenbar war sie gestohlen worden. Die alte Frau setzte sich auf die Truhe. Daneben stand ein Spiegel. Und die alte Frau sah, dass sie ihre Brille an der falschen Stelle suchte. Dass sie ihre Brille in Wirklichkeit die ganze Zeit anhatte. So half Tante Valia der Wunderspiegel. Verstehst du, Tante Valia konnte ihre Brille nur suchen, weil sie aufhatte. Aber aus irgendeinem Grund kam ihr das nicht in den Sinn. Aus irgendeinem Grund war sie sich sicher, dass sie ihre Brille verlegt hatte. Sie hatte die Perspektive verloren. Und die Frage nach der Heilsgewissheit, die sich Christen stellen, geht oft in die gleiche Richtung. Die Frage, die sie sich stellen, ist der Beweis für ihren Glauben. Aber sie können im Moment nicht sehen, weil sie ihre Sünden und ihr Versagen so deutlich vor ihren Augen haben. Dabei müssen sie einfach nur auf Christus schauen. Christus ist der Wunderspiegel, der das Licht ins Dunkel bringt und uns aufzeigt, dass das, wonach wir die ganze Zeit suchen, wir schon längst besitzen. Dass das, wonach wir die ganze Zeit suchen, wir schon längst besitzen in ihm. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wie erfahren wir denn, dass Christus in uns ist? Wie sehen wir denn, dass Jesus in uns ist? Und damit kommen wir, möchte noch mal kurz auf die Schriftlesung zu sprechen kommen, über den Weinstock. Jesus sagt dort, bleibt in mir und ich in euch. Und er nimmt hier Bezug in Johannes 15 auf Johannes 6, wo er auch über den Glauben im bindlichen Sinn gesprochen hat. Und er sagte dort, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie wird die Rebe voller Frucht? Daran, dass sie von Jesus Fleisch isst und von seinem Blut trinkt. Jesus spricht hier nicht von Kannibalismus. Viele dachten damals so, deswegen sind sie von ihm weggegangen. Aber er gebrauchte ein Bild für eine tiefere Wahrheit, nämlich was es bedeutet, dass Jesus Christus in mir ist und ich in ihm. Dein geistliches Leben besteht einzig und allein aus dem, dass Christus sein Leben für dich gegeben hat. Dein Leben besteht darin, dass Gott einen Bund, einen ewigen Bund geschlossen hat und das Blut des Bundes in seinem Sohn vergossen hat. Und so wie der Körper essen und trinken muss, um zu leben, so sagt er, kann dein geistliches Leben nur blühen und nur wachsen, wenn du von Christus Fleisch isst und von seinem Blut trinkst. Und das verkündigen wir immer wieder zu Abendmahl. Das werden wir das nächste Mal auch sehen. Das ist die geistliche Wahrheit, die das Gedächtnismahl uns hinweist. Auf Christus. Nämlich, dass wir alles in Christus finden. Nicht nur die Errettung, aber auch die Gewissheit. Er hat den Sieg auf dem Kreuz vollbracht. Sein Sieg ist dein Sieg. Sein Leben ist dein Leben. Sein Verdienst ist dein Verdienst. Wir suchen oft den Reichtum in unserer Treue und in unserer Hingabe an Christus, in unseren Taten, in geistlichen Erfolgserlebnissen. Wir glauben, dass Gott uns zugeneigt wird, wenn wir mehr beten, mehr Gutes tun und uns mehr von der Welt enthalten. All das, was wir als ein perfektes christliches Leben anerkennen. Aber das ist töricht. Gott hat dir das alles bereits geschenkt, samt seiner Zuneigung um Christi willen, wenn du an ihn glaubst. Er hat dir diese Dinge zugesagt aufgrund des Verdienstes seines Sohnes. Du darfst auf Jesus schauen und in ihm die Quelle aller Segnungen sehen. In Jesus zu bleiben bedeutet zu erkennen, dass er alles für dich vollbracht hat. Es gibt keine Not, keine Schwierigkeit, keine Herausforderung, keine Sünde, über die Christus nicht gesiegt hat am Kreuz. Und als Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, hat er alles für dich vollbracht, damit du gerechtfertigt in seine Herrlichkeit eingehen kannst. Und vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, die diese christlichen Dinge tun wollen und daraus begründen und sagen, wie bleibe ich in Jesus? Ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr beten, Ich muss mehr Gutes tun, ich muss christliche Liebe ausüben. Und es sind alles, versteht mich nicht falsch, gute Dinge, die genauso auf den Charakter Christi zeigen. Aber wenn ich diese Dinge zu meiner Grundlage für meine Errettung mache, dann ist es nichts anderes wie Selbstgerechtigkeit. Du bleibst in Christus und er in dir, wenn du verstehst und zutiefst anerkennst, dass du ohne ihn nichts tun kannst. Das ist der Kontext in Johannes 15. Jesus sagt, bleibt in mir. Wie bleibe ich in ihm? Getrennt von ihm kannst du nichts tun. Die Worte, bleibt in mir, gehen einher mit den Worten, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Damit Christus deine einzige Quelle ist, muss Gott dich deiner eigenen Kraft berauben. Und er wird es tun, geliebtes Kind. Alles, was du noch in dir hast, wo du dich an etwas hängst, wo du, wem du Vertrauen schenkst, deinen Fähigkeiten, deiner Kraft, Gott wird dich dessen berauben, weil er seine Ehre niemand anderem gibt als nur sich selber. Er möchte dein einziger Retter sein. Und er möchte nicht, dass du wie Adam es damals auch falsch verstanden hat und sich selbst bedeckt hat mit Feigenblättern. Heute bedecken sich viele Christen mit religiösen Dingen, aber es ist nichts anderes wie ein schmutziges Kleid. Und Gott wird dich deiner Kraft berauben. Gott wird dich deiner Hoffnung, die du in dir selbst hast, berauben. Nicht damit du hoffnungslos wirst, sondern damit du deine einzige Hoffnung in Christus suchst. Und dort ist sie, in Christus allein. Wenn Christus deine einzige Hoffnung wird und du nur von ihm isst und trinkst, werden deine Charakterzüge in deinem Leben Wirklichkeit werden. Und das ist die richtige Reihenfolge, wie wir in Christus wachsen können, wie wir in Christus bleiben können. In Christus ist alles, deine Errettung und die Gewissheit deiner Errettung. Der große Prediger Charles Spurgeon wusste um die Selbstprüfung und um die Gewissheit des Heils. Er kannte die biblische Lehre von der Errettung aus Gnaden in- und auswendig. Er hatte starke Erfahrungen mit Gottes Gnade gemacht und er wusste all diese Dinge. Und dennoch hinderte ihn manchmal etwas, dass er anfing zu zweifeln an seiner Errettung, dass er anfing zu kämpfen. Es gab Zeiten, in denen er die Aufforderung des Paulus, prüft euch selbst, wie ein Messer mitten durch sein Herz spürte. Und es gibt ein interessantes Beispiel dafür in Spurgeons Leben, das er in seiner Autobiografie selber schildert und ich möchte ihn hier zitieren. Er sagt, ich habe einmal etwas auf eine Art und Weise gelernt, wie man nicht oft eine Lektion erhält. Ich fühlte mich damals sehr müde, sehr traurig und sehr schwer im Herzen und ich begann an mir selbst zu zweifeln, ob mir das, was ich anderen predigte, wirklich gefiel. Es schien mir eine schreckliche Sache zu sein, beim Festmahl des Evangeliums nur ein Kellner und nicht ein Gast zu sein. Ich ging in eine bestimmte Stadt auf dem Land und betrat am Sabbat eine Methodistenkapelle. Der Mann, der den Gottesdienst leitete, war ein Ingenieur. Er las aus der Heiligen Schrift, betete und predigte. Die Tränen flossen mir im Strömen. Jeder Satz der Predigt rührte mich zutiefst und ich fühlte mich von allen Schwierigkeiten befreit, denn ich sah, dass das Evangelium für mich sehr klar war und eine wunderbare Wirkung auf mein eigenes Herz hatte. Ich ging zu dem Prediger und sagte, ich danke Ihnen, Sir, sehr für diese Predigt. Er fragte mich, wer ich sei. Und als ich es ihm sagte, wurde er ganz rot und sagte, das war doch eine Ihrer Predigten, die ich heute Morgen gehalten habe. Ja, sagte ich, das weiß ich, aber das war genau die Botschaft, die ich hören wollte. Paulus war sich sicher, dass die Christen in Korinth an Christus die Prüfung bestehen werden. Und er macht es deutlich im ganzen Brief. Und es ist heute mein Vorrecht und meine Freude, euch mitzuteilen, wenn ihr an Christus glaubt, dass ich die gleiche Zuversicht für euch habe. Ihm die Ehre dafür. Amen.